Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr Insert Moin, ich bin der Manu, noch leicht angeschlagen in der Stimme, aber das soll uns nicht davon abhalten, heute wieder zu podcasten. Es gibt nämlich aktuelle Ereignisse auf dem Brettspielmarkt bzw. aus der Brettspielszene. Gestern oder beziehungsweise bei uns jetzt noch heute am Tag der Aufnahme wurden die Nominierungen der Spiel des Jahres Jury bekannt gegeben. Einerseits zum Spiel des Jahres und in der Kategorie Kennerspiel des Jahres sowie natürlich auch Kinderspiel des Jahres, die uns aber hier weniger interessieren. Und um über diese Nominierungen zu reden, über die diesjährigen Longlists und die Shortlists, habe ich mir zum einen Daniel Wöhner eingeladen von der SZ aus München, heute ohne Stefan im Gepäck. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Dich kennen unsere Hörer und Hörerinnen ja schon aus unseren Lebrett-Folgen. Und da wir heute eine Lebrett-Spezial haben, haben wir natürlich auch einen Stargast eingeladen, nämlich die wunderbare Martina. Guten Morgen.
Guten Morgen, Stargast. Das höre ich gerne.
Gell? So wird man doch begrüßt. Du warst noch nicht bei uns zu Gast, auch wenn wir schon zusammen gespielt haben, zu dritt, wie ich mir gerade in Erinnerung habe rufen lassen. Auch die Spiele, die heute nominiert sind. Sag doch noch mal ein paar Takte zu dir, was du sonst so machst und woher man dich vielleicht kennen könnte, wenn man einen Podcast hört.
Okay, wenn man einen Podcast hört, kann man mich von Fuchs und Bär kennen. Wir haben letztes Jahr einen Podcast gestartet, der Yellow Geek Bär und ich. Und wir machen allerdings einen etwas längeren Brettspiel-Podcast. Also bei uns sind so die normalen Folgen 2 bis 3 Stunden ungefähr lang. Wir kümmern uns sehr intensiv um ein Spiel und dann ein Metathema. Mhm. Und ansonsten kennt man mich von Twitter. Ich glaube, viele haben mich gemutet und so, aber...
Nein, wie könnte man dich muten?
Ja, und von der Kuchenaktion, die bald kommen wird und so weiter. Also ich bin die mit den Kuchen, den ohne Rosinen und ganz viel Brettspielen.
Ja, und Brettspielen ist Hobby oder hast du irgendwas beruflich damit zu tun?
Also es ist hauptsächlich Hobby. Ich spiele in der Schule mit Brettspiel-AG und so weiter und ganz viel im Ehrenamt. Aber Spielen ist mehr Hobby für mich als irgendwie Beruf.
Gut, dann lass uns doch über die Spiele reden. Fangen wir doch mit den, würde sagen, mit den Kennerspielen an. Die Kennerspiel-Nominierungsliste. Es wurden insgesamt 16 Spiele nominiert und der Livestream, der heute von Harald moderiert wurde, der lief ein bisschen anders ab als die Jahre davor. Und zwar hat man zwar immer schon das aufgeteilt in 3 Spiele, die in den beiden Kategorien nominiert sind, die dann im Juli bei der offiziellen Verleihung, da wird dann einer der 3 Nominierten zum Spiel des Jahres bzw. Kennerspiel des Jahres dann emporgehoben und herausgestellt. Aber es gab immer schon eine Empfehlungsliste. Und dieses Jahr lief das ein bisschen anders ab, Daniel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es angeguckt?
Nee, ich war nicht live dabei. Ich musste nebenbei arbeiten wie normale Menschen.
Martina, du Schule. Also ich habe mir das live angeschaut, heute um 11, und die haben das dieses Jahr so gemacht, dass sie erst die komplette Longlist, wie sie es genannt haben, präsentiert haben mit allen Spielen, die potenziell nominiert werden könnten. Das ist dann quasi die Empfehlungsliste mit der Nominierungsliste zusammen gewesen, und daraus haben sie dann quasi, um die Spannung ein wenig zu erhöhen, dann erst gesagt, welche 3 dieser Longlist sozusagen die Shortlist sind. Hat im Endeffekt jetzt nicht viel geändert, aber hat so ein bisschen die Spannung erhöht, dass man zumindest erstmal schon mal gesehen hat, welche 7 Titel kommen denn überhaupt potenziell in die engere Wahl.
Hat das funktioniert bei dir, dass dieses Gefühl hat, dass die Liste dann spannender ist und mehr hervorgehoben wird von der erweiterten nominierten Liste?
Also dafür war die Inszenierung der Live-Veranstaltung vielleicht nicht spannend genug aufgebaut. Es war dann so, die Liste wurde dann eben so vorgelesen. Das war ja dann so, okay, jetzt wissen wir, was auf der Nominierungsliste steht, beziehungsweise auf der erweiterten Liste. Und dann hat halt Harald gesagt, so, auf der Liste steht dann Carpe Diem, und dann wurde halt ein Spiel so, gib's mal rüber. Und dann hat es halt so ein bisschen gedauert, bis jemand ankam und das Spiel vom Stapel unter dem Vorhang herausgesucht hat. Das hat dann manchmal ein bisschen länger gedauert, weil da so viele Spiele standen im Museum in Chemnitz. Also es hätte man noch ein bisschen prickelnder inszenieren können vielleicht, aber insgesamt fand ich das jetzt keine so schlechte Idee, weil ich habe so das Gefühl, dass dadurch die Empfehlungsliste ein bisschen aufgewertet wird. Die geht ja oft so ein bisschen unter. In den vergangenen Jahren war das immer so unter ferner Liefen, oder?
Ja, meistens schon. Also man hat sich die Nominierungen angeguckt, und wenn man dann noch genauer gucken wollte, dann hat man sich die weitere Liste angeguckt.
Genau, und jetzt haben sie es so ein bisschen umgedreht, was zumindest in dem Moment gut funktioniert hat. Ich sag mal kurz, was nominiert wurde. Und zwar Carpe Diem, Detective, ein Krimi-Brettspiel, so ist der volle Name dieses Spiels, Flügelschlag, Architekten des Westfrankenreichs, Das tiefe Land, Newton und Paper Tales. Und auf die Nominierung haben es dann geschafft, die ersten drei, nämlich Carpe Diem, Detective und Flügelschlag. Vielleicht reden wir erstmal über die, die jetzt nicht in die Endnominierung geschafft haben. Hat mich zumindest dieses Jahr ein wenig überrascht, Martina, dass da ja auch ein paar wirklich harte Brocken dabei sind. Also Newton habe ich gestern Abend noch gespielt und ich habe gestern Abend, Zitat, gesagt, ich finde es zwar richtig cool, aber ich glaube nicht, dass das für Kennerspiel überhaupt noch zugänglich genug ist, weil es ja schon echt ein Hirnverzwirbler ist.
Ja, da bin ich aber richtig froh drüber, weil irgendwie haben wir dadurch wieder ein Kennerspiel, was auch Kennerspiel heißen kann. Also auf jeden Fall haben wir jetzt die Chance, ein wirkliches Kennerspiel zu kriegen. Ich bin ein bisschen traurig, dass das tiefe Land nicht höher gekommen ist. Also wenn ich jetzt sehe, also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, weil in den letzten Jahren die Kennerspiele immer ja um einiges seichter waren. Und das tiefe Land, muss ich sagen, mit seinem kleinen Koop-Mechanismus mit drin, das finde ich sehr traurig, dass das nicht mit auf der richtigen nominierten Liste ist, also auf den Top 3 sozusagen.
Ja, das tiefe Land war auch einer meiner liebsten Spiele dieses Jahr, weil es halt so einen frischen Aspekt reinbringt mit diesem Deichbau-Mechanik, wo wir einerseits eben gemeinsam am Deich bauen, aber gleichzeitig habe ich einen Vorteil davon, wenn der Deich dann doch bricht und die Schafe der Gegner absaufen. Das habe ich so in der Form auch selten bis gar nicht gesehen bei so klassischen Worker Placement, während Newton und Architekten ja dann doch eher klassische Vertreter sind, auch wenn sie beide sehr gut sind. Also ich bin total happy mit dieser Liste und Daniel, das Flügelschlag da oben ist, das war glaube ich sehr abzusehen. Bei Carpe Diem habe ich mich im konkreten sehr gewundert, weil die Grafik davon ist wirklich hässlich, aber Detective, das dürfte dich wahrscheinlich nicht überrascht haben, da warst du ja selber großer
Fan. Also ich fand, genau, die Nominierten finde ich spannend. Noch ganz kurz zu dem letzten auf der erweiterten Liste, bevor ich da rauskomme, ist das Paper Tales, was noch dabei steht, wo ich mir auch dachte, habe ich gerne gespielt, fand ich auch interessant und funktioniert auch und ist, glaube ich, so der, sag ich mal, der einfachste von diesen eher schwierigen Kennertiteln auf der Liste und fand ich ganz schön, dass es auch so als Mittelding, als Bindeglied dann auch so noch damit draufsteht an dem Punkt, an der Stelle.
Absolut.
Ja. Und bei den ersten drei ist natürlich so, ich muss auch zugeben, dass ich Carpe Diem noch gar nicht, Asche auf mein Haupt, Schande, das noch nicht gespielt
habe. Ich habe es auch noch nicht gespielt, Daniel.
Aber, und da ist es wirklich so, Martina, geht es dir auch so? Mir müsste man erst noch irgendwie so erklären, warum ich das spielen soll. Ich bin ein großer Fan von Stefan Feld spielen, aber dann
brauche ich noch eins?
Graue Box, eben, das ist die Frage, brauche ich noch eins? Und dann höre ich ständig aus der Szene, ja, also die erste Auflage kannst du nicht spielen. Und wenn ich dann schon erklärt bekomme, dass ich die erste Auflage nicht spielen kann, aber auf die zweite dann warten muss und dann ist es gut, ist für mich so um drei Ecken, dass ich jetzt sage, brauche ich nicht unbedingt. Ich habe dann Lust drauf, das zu spielen auf jeden Fall, dem eine Chance zu geben, aber es reizt mich jetzt noch nicht. Da sind die anderen beiden Titel, waren wirklich Titel, wo ich gesagt habe, die muss ich sofort spielen. Und das habe ich bei Detective auf Englisch auch relativ schnell gemacht.
Nochmal kurz zur Erklärung, wir werden jetzt heute nicht so sehr intensiv über die Spiele reden, weil die meisten von denen haben wir hier bei Lebrett ja auch schon besprochen, ansonsten holen wir das auch noch nach. Heute geht es eher so ein bisschen um, was ist nominiert, warum ist es nominiert und wie schätzen wir das ein. Deswegen jetzt, falls ihr noch gezielt Fragen zu den einzelnen Spielen habt, guckt mal bei uns noch in dem Lebrett-Format. Gerade über so Sachen wie Flügelschlag und Paper Tales zum Beispiel haben wir hier auch schon gesprochen. Zu Carpe Diem für euch zur Erklärung, es ist wirklich eines der besten Spiele dieses Jahr, aber ich weiß ganz genau, was ihr meint, wenn ich es nicht hier als Empfehlung auch mir nahegelegt wurde, schau das mal an und der Verlag mir das dann auch geschickt hätte, würde es mir genauso gehen wie euch, weil gerade Flügelschlag oder so Sachen wie Architekten des Westfrankenreichs, ja, die haben so eine tolle Optik, auch Paper Tales besticht allein schon durch das Cover, das ist so schönes Material, so schöne Zeichnungen und da will ich sofort irgendwie, da habe ich einen hohen Aufforderungscharakter und Carpe Diem ist in allen Belangen abstoßend, ja, also allein dieses graue Cover mit den langweiligen Männchen da oben drauf, das ist so nichtssagend, ja. Und dann auch das ganze Spielfeld, es ist so daneben von der Grafik, also nichts gegen die Grafikerin, die das gemacht hat, aber das ist einfach kein gutes Game Design. Aber das Spiel, die Mechanik von Stefan Feld, es ist eins wirklich, glaube ich, sein bisher bestes Spiel, muss ich sagen. Es ist so schön verzahnt, es hat so ein hohes Tempo für so ein Strategiespiel, dass man wirklich sofort irgendwie reinkommt, man hat sofort Spaß da zu tüfteln und das hat so eine ganz coole Zugmechanik, dass du eben immer schon so ein bisschen vorausplanen kannst, aber auch eine sehr hohe Interaktion hast mit den Mitspielern. Wer nimmt dir welches Plättchen weg? Du kannst auch gezielt den Leuten mal was wegnehmen. Also es ist nicht so eins von diesen Spielen, wo man sehr solistisch spielt, was andere Spiele hier auf der Liste wie Newton zum Beispiel sehr viel stärker haben. Und der besondere Clou bei Carpe Diem ist noch, dass man nie so genau weiß, ob man das, was man macht, auch am Ende Punkte dafür bekommt, weil dieser Auswahlmechanismus, wer dann welche Siegpunktplättchen sich am Ende holt, auch noch einen sehr hohen Interaktionsfaktor hat. Also spieltechnisch wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen verstehe ich auch, dass es trotz seiner eher hässlichen Grafik nominiert worden ist.
Meine Frage ist halt einfach, was nominiere ich? Nominiere ich wirklich nur ein gutes Spiel? Oder nominiere ich auch immer irgendwie eine Idee mit? Und das ist, wie gesagt, ich habe Carpe Diem nicht gespielt, aber wo ich dann so gedacht habe, dass das tiefe Land hätte ich lieber drauf gehabt anstelle von Carpe Diem, weil das halt sowohl die normalen Euro-Mechanismen drin hat, als halt auch diesen kleinen Koop-Gedanken. Und das finde ich beim tiefen Land so gut umgesetzt, dass man sich immer überlegt, ja, mache ich da jetzt noch mit oder nicht? Oder das ist einfach sowas, wo ich sagen muss, ja, da fehlt mir so ein bisschen vielleicht die Innovation beim Carpe Diem. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Wenn du jetzt sagst, doch, da ist schon ein neuer Aspekt drin, dann ist das was anderes. Ja.
Dazu muss man auch sagen, dass die Spiele, was du wieder vollkommen zustimmen, Martina, ich glaube, dass die Spiele sollen ja halt Botschafter sein, Botschafter für das Hobby. Und da ist natürlich halt der beste Botschafter, würde ich auch sagen, von den Titeln auf jeden Fall Flügelschlag, das wahrscheinlich auch die meisten Menschen nicht überrascht. Es ist jetzt auch da ist es ähnlich, wie du es gesagt hast, das Spiel ist nicht neu. Das Spielkonzept ist ein ganz normales, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ein Spiel, bei dem man seine eigene kleine Maschine baut, die immer stärker wird, besser wird und am Ende ganz viele Siegpunkte holt. Es ist so Race for the Galaxy. Aber es ist dennoch der beste Botschafter 2018, 2019 für das Hobby, weil es einfach so unglaublich gut ausschaut, so unglaublich gut produziert ist, so unglaublich ansprechend ist von dem ungewöhnlichen Thema her, dass es da halt selbstverständlich auf diese Liste gehört.
Und ich muss natürlich sagen, ich als Frau hätte natürlich total gerne ein Autorinnenspiel ausgezeichnet und das auch noch als Kennerspiel. Das fände ich super.
Ja. Also ich finde auch, Flügelschlag ist auch der ganz, ganz heiße, sichere Kandidat. Also ich würde alles verwetten, dass Flügelschlag hier auch das Rennen macht, weil da wirklich alles stimmt. Also sowohl von der Optik als von der Aufmachung, als auch die ganze Umsetzung und eben dieser Botschaftcharakter. Und deswegen wundert mich Carpe Diem tatsächlich, mich hat es nicht gewundert, es auf der Nominierungsliste zu finden, also auf der Longlist. Aber ich hätte dann auch gedacht, dass Architekten vielleicht ein bisschen den Vorzug bekommt oder ein Spiel, was halt, wenn es dann in den Läden steht, auch ein bisschen höheren Aufforderungscharakter hat als Carpe Diem. Aber wenn man sich halt anschaut, wie zugänglich muss denn ein Spiel sein, also wie schnell kann ich ein Spiel erklären, dann sticht Carpe Diem halt das tiefe Land, Newton oder auch die Architekten halt deutlich aus. Also die sind hier auch auf der Webseite von Spiel des Jahres auch eben als sehr anspruchsvoll einsortiert. Und so gerne ich das tiefe Land auch spiele, es ist schon ein komplexes Spiel. Also mich wundert es, wie gesagt, überhaupt, dass es generell auf der Liste ist, weil wenn wir das mit der Vorgängerliste vergleichen, Martina, da waren dann so Sachen wie Quacksalber dabei und ganz schön clever. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Jahrgang ab, aber der Spiel des Jahres Jury wurde die letzten Jahre ja vorgeworfen, dass Kennerspiele gar nicht mehr so richtig als Kennerspiel deklariert sind und ich glaube, das kann man ihnen dieses Jahr tatsächlich
nicht überhaupt nicht. Also ich bin mit der Liste echt richtig zufrieden, muss ich sagen. Also sie haben mich da so positiv überrascht, das hätte ich nicht, dass sie das können. Also hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen.
Der Überraschungskandidat muss ich noch ganz kurz erwähnen, wir haben jetzt noch zu wenig über das Detective gesprochen, ist natürlich Detective. Ja. Was da, ich weiß nicht, ob es da was verloren hat, ist auch ein bisschen, man muss erklären für die Leute, die das diese Seite halt von Spiel des Jahres sehen, da steht Dauer 120 bis 240 Minuten. Dazu muss man sagen, so lang dauert eine Partie von 5 Partien, die aufeinander aufbauen, die eine Geschichte erzählen. Es ist ein Krimispiel, Krimi-Brettspiel, und man arbeitet sehr viel mit dem Computer. Es ist nicht komplex zu erklären eigentlich von den Sachen, die man macht, aber es bedarf doch schon einer sehr hohen Ausdauer und einer Expertenspielegruppe. Und da ist das Wort schon da, Experten, die wirklich dabei bleiben und sich dann auch diese ganze Geschichte von vorne bis hinten, und bei uns hat es wirklich 3 bis 4 Stunden immer gedauert locker, die dabei bleiben. Und das ist wirklich was, wo ich sage, puh, ich wüsste nicht genau, also das ist von dem, was es macht, macht es interessant. Aber da bin ich dann mehr bei so einem Spiel vergleichsweise Adlerstein.
Ja, das war super, das Adventure.
Wo ich sage, das ist genau Adventure, genau, das ist genau das Spiel, was ich da eigentlich sehen möchte. Das lege ich einer Familie auf den Tisch, die packt das aus, da gibt es keine Reihenfolge, da gibt es keine App und auch wenn sie auch im Browser funktioniert, da bin ich einfach dabei und bastel und tüftel und das war das ansprechendere Spielerlebnis in einem Paket von 2 Stunden und ich habe das Gefühl, ich habe Detektivarbeit geleistet. Ich bin aber nicht mit einem, ich habe es damals auch schon gesagt, mit so einem Kassenscanner und habe alles immer barcode-mäßig eingescannt.
Aber das machst du ja bei Detective auch nicht, oder?
Du musst bei Detective schon alles vorbereiten, behalten und du spielst ja Detective auch nicht durch, sondern du setzt dich dann eine Woche später nochmal dran, wenn du Glück hast, oder 2 Wochen später, musst dann wieder nachgucken, was habe ich aufgeschrieben, was habe ich mir durchgeguckt, um dann weiterzumachen. Also das ist schon, also ich muss sagen, das überrascht mich auch, aber ich glaube, hier wird dann die Idee eher ausgezeichnet als das Spiel. Ja. Und ich glaube, als du jetzt Adlerstein gesagt hast, ja, auf jeden Fall. Also die Art der Adventures, das andere, das Neue.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich hätte auch eher das auf der Liste erwartet als Detective, weil es halt so ein langes und umfangreiches Spiel ist. Aber ich stimme euch da voll zu. Das wurde hier nominiert, weil es wahrscheinlich halt so außergewöhnlich ist. Also es ist eher der Innovations-Nominierungs- Award, würde ich sagen, oder?
In der Liste. Und vielleicht hätten die Adventure zu sehr an das Exit erinnert. Mhm. Also, dass man halt einfach sagt, ne, Exit haben wir schon mit Einmalfällen, Detective ist halt wenigstens mehr.
Aber ich weiß nicht, ob die Jury sich davon jetzt irgendwie stören lässt, was letztes Jahr war. Also ich meine, die Adventures sind ja schon anders als die Exit, weil man ja zum Beispiel einfach, man packt es ja aus und hat ja eigentlich schon alles und muss viel mehr Detektivarbeit leisten. Und während du bei Exit oder bei Unlock oder so ja wirklich Rätsel löst, die sind ja da nicht so offensichtlich zu sehen. Aber Detective ja auch nicht. Aber ich freue mich trotzdem sehr für Detective, einfach von seiner Art her, weil es halt kein klassisches Brettspiel ist. Und da wir wieder bei dem Botschaftcharakter sind, ich glaube, dass man mit Detective eben auch Leute zum Gesellschaftsspiel bringen kann, die vielleicht von so Sachen wie Flügelschlag oder Architekten des Westfrankenreichs eher abgeschreckt sind und sagen, oh, so ein altbackenes Männchen irgendwo hinstellen Spiel. Und mit Detective kann man, glaube ich, auch Spielergruppen erreichen, die noch nie irgendwie sowas gemacht haben.
Ja, aber auch da wäre das Adventure besser.
Ja.
Also das ist so
jetzt
dieses...
Noch interessant zu erfahren, warum sie diese ID-Adventures nicht genommen haben.
Ja.
Paper Tales bringt das Drafting so ein bisschen modern rüber. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Newton hat mir schon erwähnt. Und der Architekten ist allein von der Optik her eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr gewesen, auch wenn es leichte Schwächen hat. Und wenn wir gerade bei kleinen Schwächen sind, der Überraschungskandidat, der nicht auf der Liste ist, ist ja tatsächlich Tavernen im tiefen Tal. Damit hätte ich ja irgendwie fast gerechnet, auch wenn mir klar ist, warum es auf der Liste nicht auftaucht. Ist das, habt ihr irgendwie noch was vermisst? Vielleicht auch die Tavernen, Martina?
Ich habe die Tavernen auch noch nicht gespielt. Ich muss ja sagen, ich spiele so wenig in diesem Sektor der Euros im Moment. Also überhaupt. Da ist mir das auch noch nicht untergekommen. Also ich habe es für mich auf der Liste, was ich noch spielen will. Aber ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe jetzt aber so viel darüber gelesen. Aber ist es nicht vielleicht einfach zu kurz da noch? Also so von den Spielen, die jetzt alle nominiert sind, die gibt es halt echt schon fast das ganze Jahr. Bis auf das Flügelschlag.
Genau, gerade auch das tiefe Land hätte ja auch fast noch letztes Jahr reinrutschen können. Das ist ziemlich genau ein Jahr alt und Tavernen könnte auch im nächsten Jahr noch nominiert sein von den Statuten, weil es genauso in diesen Zwischenspektrum reinfällt. Ja. Genau. Also vielleicht sehen wir Tavernen nächstes Jahr noch. Ich glaube es aber tatsächlich nicht, weil die letzte Runde bei Tavernen ist so extrem glücksabhängig, dass das Kennerspieler bei uns echt auch nervt. Also ich fand es am Anfang richtig, richtig gut und inzwischen habe ich auch so ein bisschen eher mehr Frust beim Spielen als bei den anderen Vertretern hier. Deswegen verstehe ich, dass es da nicht auftaucht. Liftoff hätte ich gerne noch gesehen.
Oh ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja.
Du noch was, Daniel, was du vermisst?
Nee, gefehlt hat mir jetzt auch nichts mehr. Ich bin noch am Überlegen, ob noch irgendwas in meinem Hirn drin ist, was da noch dazu passt. Aber für mich ist die Empfehlungsliste auch schon die Liste, außer den Paper Tales jetzt, die 3 Spiele. Das sind die ich noch selber unbedingt spielen will. Deshalb ist für mich die Liste eigentlich so passig, weil sie mich am besten daran erinnert, was demnächst noch auf den Tisch kommen muss.
Sehr gut. Wunderbar, dann kommen wir doch zur roten Liste. Die rote Liste, besser bekannt auch als das Hauptspiel des Jahres sozusagen, also der rote Pöppel. Bei uns in der Brettspielszene sagt man ja immer Rot und Anthrazit, weil die Preise eben diese Farbe haben. Die Kandidaten für Spiel des Jahres sind Just One Lama oder L-A-M-A, dann die Werwörter, hatten wir auch über alle schon gesprochen hier. Belratti hatten wir auch bei uns ganz neu dabei, auch Dizzle, ist relativ frisch noch. Imhotep, das Duell, das hatten wir bei unserem Kosmos-Preview auch schon angespielt und erwähnt. Krasse Kacke. Und es ist ein anderes Spiel, als man beim Namen vielleicht denken mag. Da kommen wir gleich dazu. Dann überraschenderweise Reeve und Sherlock. Und da würde sich, glaube ich, jetzt Stefan sehr freuen, wenn er heute dabei wäre. Der, glaube ich, der deutsche Botschafter für die Sherlock-Spiele ist.
Auf jeden Fall. Wegen ihm habe ich mir die gekauft auf Englisch.
Ja, liebe Grüße an der Stelle. Der wird sich sicherlich freuen. Aber Sherlock hat es nicht geschafft, auf die Top-3-Nominierung zu kommen, sondern dort sind gelandet Just One, wenig überraschend auch Lama und Werwörter, was mich auch sehr freut. Und auch hier, Martina, bin ich völlig happy mit der Liste. Ich finde, es ist eine tolle Auswahl der familientauglichen Spiele des Jahres.
Doch, auf jeden Fall. Also ja, also ich freue mich tierisch, dass Just One drauf ist und ich würde es natürlich Just One am ehesten gönnen.
Ja, ich glaube auch Just One wird das Rennen machen, oder Daniel?
Ich sehe das ähnlich. Ich finde die Werwörter immer noch im Vergleich dazu actionreicher, weil es wirklich mehr Aufforderungscharakter hat und mehr noch, also Aufforderungscharakter vielleicht nicht, aber wirklich schneller funktioniert und diese Spannung dabei, wo man sagt, das machen wir jetzt gleich nochmal. Und bei Just One ist es noch einfach eine Spur gemächlicher. Nicht so viel Downtime wie jetzt bei einem Codenames, wo dann auch so das alles noch mehr länger braucht. Deshalb ist es einfach schnell gespielt, Just One, es funktioniert. Aber ich finde Werwörter einfach nochmal von diesem Schnellfragen, zackig, taugt mir einfach so nochmal eine Spur mehr als das gemächliche, schreibe jetzt meinen Begriff drauf, dann drehe ich den um bei Just One, dann müssen die anderen die raten, dann klappen wir wieder was um. Es macht mir auch Spaß, aber es ist eher so gemächlich und Werwörter hat für mich so diesen Kick, dass da ein bisschen mehr Action dabei ist.
Ich muss halt sagen, dass Just One bei mir, egal in welcher Runde, funktioniert. Mhm. Und das ist für mich der große Pluspunkt. Und zwar wirklich von der, wir spielen 13 Stunden Elisabeth-Runde, die danach Just One spielt. Bis hin zu meinen Schülern, zu den Jüngeren. Also Just One ist das Spiel. Also ich habe jetzt das zweite Mal schon Stifte nachkaufen müssen in der Schule. Und ich habe das Spiel seit Essen. Ne? Also es ist noch nicht so lange in der Schule, aber trotzdem, es wird ständig rausgeholt, es wird ständig gespielt. Und was ich bei Just One einfach so geil finde, ist, dass egal wann, die Leute können immer einsteigen. Und ich kann das Spiel einfach vergrößern. Also ich habe zwei. Das heißt, ich kann Just One mit bis zu 14 Leuten spielen. Dann wird es richtig schwer übrigens, wenn man das mit so vielen spielt. Mhm. Auch so, wenn man das mit einem Spiel nur spielt, es ist halt, irgendwelche Leute kommen dazu, dann macht man noch eine Gruppe oder man stellt sich einfach hinter den, der redet und redet mit. Ich finde, das hat einfach einen tollen Charakter, das Spiel.
Was ich so witzig finde, also Just One hat ja so eine simple Idee, ja. Schreib einen Begriff auf, du musst einen Begriff raten und wenn Leute aus der Gruppe es doppelt haben, dann fliegt es raus. Da hat man ja so das Gefühl so, als mir das Spiel erklärt wurde, habe ich so das Gefühl gehabt, hä, gibt's es nicht schon? Ja. Und so ähnlich geht's mir auch bei Lama und bei Werwörter auch. Also alle drei dieser Kandidaten haben irgendwie eine Idee, die man schon so oft irgendwie gesehen hat. Also bei Lama ist es ja im Prinzip Uno mit ein paar cleveren Rätseln. Werwörter ist einfach eine Kombination aus Werwölfe und 21 Questions. Also finde irgendwie ein richtiges Wort heraus. Das sind ja alles drei Kandidaten, wo man jedes Mal das Gefühl hat, das hat man schon 100 Mal gespielt. Aber wenn man es dann spielt, die jeweiligen Spiele, dann denkt man sich, ja, okay, jetzt ist mir klar auch, was ein gutes Game Design ausmacht, Dinge so zu reduzieren, dass sie einsteigerfreundlich sind, dass sie jeden ansprechen und dass man es innerhalb von 2 Minuten erklären kann. Und das kannst du bei diesen drei Spielen machen. Deswegen würde ich sagen, alle drei sind auch völlig zu Recht nominiert. Ich gebe dir aber völlig recht, Martina, für mich ist Just One der Kandidat, der so ähnlich wie Flügelschlag auch nochmal ein bisschen mehr raussticht, weil er eben auch so dermaßen kompatibel ist. Wie du schon gesagt hast, du kannst in eine laufende Runde einsteigen. Es ist völlig egal, ob niemand spielt bei Just One irgendwie auf die Punkte
Doch,
oder sowas.
Ja. Ich habe letztens die Spielträumers gehört und die spielen auf die Punkte. Ich war völlig
Die sind aber auch eh speziell.
Okay. Ich habe echt gedacht, ich habe noch nie gehört, dass jemand wirklich nach den Punkteregeln spielt.
Ja, aber du weißt, was ich meine, gell? Also so wie bei Concept zum Beispiel vor 1 oder 2 Jahren auch, das macht einfach so viel Spaß, das Spiel, dass man immer weiterspielen will. Und ob man das jetzt eine halbe oder eine Stunde spielt, es ist das perfekte Spiel für Silvester, für mit Alkohol, mit ohne Alkohol, für wenn die Oma da ist, wenn Kinder dabei sind, wenn Nichtspieler dabei sind. Also Just One kann ich immer spielen, auch das macht auch immer Spaß und auch so ein bisschen. Es bietet auch so eine Flexibilität. Wir haben dann zum Beispiel bei uns in der Spielerunde an Weihnachten haben wir statt Wörterraten haben wir Spieleraten gemacht. Wir haben dann nur Brettspiele auf Kärtchen geschrieben und haben dann versucht eben Titel herauszufinden, dann haben halt die Leute zum Beispiel Backbuilding aufgeschrieben oder Karten aufheben, ja, oder Drafting und dadurch versucht irgendwie diese Wörter herauszufinden. Also das geht alles. Es ist so ein unkaputtbares Prinzip, dass ich mir auch relativ sicher bin, dass Just One gewinnt, weil Llama ja total polarisiert bei uns in der Szene. Also wenn man sich auf YouTube, auf Twitter und Co. umschaut, auf Instagram, manche Leute lieben Llama, die Jury anscheinend auch, aber es gibt Leute, die Llama so dermaßen doof finden und diesen Hype um dieses Spiel nicht verstehen und sehr kontra dagegen. Habt ihr das auch schon wahrgenommen?
Wahrgenommen auf jeden Fall, aber ich denke, da geht es wie immer um die Gruppe. Also ich glaube, es kommt drauf an, mit wem du es kennenlernst. Also ich hätte Just One, wenn ich das nicht mit euch allen gespielt hätte damals, weiß ich gar nicht, ob ich das so wahrgenommen hätte.
Weil wir so lustig waren, so lustige Sachen gesagt haben dazu die ganze Zeit.
Naja, weil gerade du, glaube ich, das Spiel richtig schlecht
fandest. Ach nein. Ich habe es richtig gut verstanden, glaube ich, und genau die richtigen Begriffe gesagt. Aber das, genau der Punkt ist noch den, was ihr noch nicht gesagt habt, ist, ich erinnere mich an jede einzelne Raterunde von Just One wesentlich besser als an Llama. Ich kann noch genau sagen, wo ich das Schwein nicht erraten habe und dann irgendeinen Quatsch Spare Ribs gesagt habe, weil dann
genau,
irgendwo.
Und spare.
Und genau. Und allein solche Sachen sind einfach, brennen sich so in mein Hirn halt einfach ein und das schafft halt ein Llama nicht. Nee. Ich werde mich nicht daran erinnern, ob ich einen weißen oder zwei schwarze Chips getauscht habe und dann wieder weniger Minuspunkte habe, weil es ja eigentlich nur Uno, Mau Mau ist und da bleibe ich halt nicht dran. Und beim Werwörter habe ich zwar eben gesagt, actionreich, ist ja aber auch so ein Maschinengewehr aus Wörtern, was auf dich einballert, weil ständig irgendwer was reinruft. Und du schon Glück haben musst, denn nachher doch irgendwie weißt du das eine Mal, wo wir um die Ecke geraten haben. Das ist bei Just One einfach so präsent und auch nach der Runde so präsent, dass es sich einfach in die Erinnerung einbringt.
Ja, und dass man da wirklich immer noch mal drüber redet. Ne? Also ich muss halt sagen, gerade in Willingen, was ja ein Brettspieltreff ist, der ja schon eher ein bisschen, wo die Leute schon eher schwierige Spiele und so weiter spielen, und ich war so überrascht, dass mein Just One, ich habe einfach ein doppeltes Just One mitgebracht, weil ich gedacht habe, frisst kein Brot, ne, nimmt nicht so viel Platz weg, packst du mal ein. Und es war jeden Abend auf dem Tisch und zwar 2 Stunden, 3 Stunden bei den absoluten Vielspieler. Wie gesagt, ne, ich spiele 13 Stunden Elisabeth oder 18XX oder sonst irgendwas. Und selbst bei denen ist Just One völlig eingeschlagen. Es war zwar total lustig, wie schwer das mit denen teilweise war, weil die wirklich so krude gedacht haben. Aber dementsprechend, also das ist für mich absolut der Kandidat, weil ich überhaupt keine Gruppe habe, in der es nicht funktioniert.
Und Werwörter ist dann eher der Knackpunkt, dass man da wirklich eine größere Gruppe braucht. Das ist ja das klassische Werwolf-Prinzip. Aber da finde ich so faszinierend diese Metaebene, weil bei Werwörter geht es ja darum, ein Wort rauszufinden. Der Bürgermeister moderiert das so ein bisschen, beantwortet Fragen. Also wir suchen zum Beispiel den Begriff Schulbus und dann stellt man halt die Fragen. Ist es ein Lebewesen? Nein. Ist es irgendwie ein Objekt? Ja. Ist es in der Stadt? Ja. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben diese klassischen Rollenverteilungen, dass man eine Seherin hat und natürlich die Werwölfe, die auch beide das Wort wissen. Und die Werwölfe müssen halt verhindern, dass die Gruppe das Wort redet. Und die Seherin weiß es, weiß aber nicht, wer die Werwölfe sind. Und allein durch diese kleine Werwolf-Mechanik kommt so viel Meta dazwischen, weil man dann eben immer so abwägen muss. Stellt jetzt der Daniel absichtlich dumme Fragen, weil er dumm ist oder weil er der Werwolf ist? Ja, okay, ich vermute mal, der stellt immer so blöde Fragen. Der weiß es wirklich nicht besser, ja? Oder das kann natürlich auch sein, dass der Bürgermeister absichtlich falsch die Fragen beantwortet. Das heißt, der lenkt uns von vornherein auf die falsche Fährte. Die Seherin weiß aber, dass er der Werwolf ist. Und das bringt so eine unglaublich coole Dynamik in so ein klassisches, einfaches Wörterratenprinzip, dass ich Werwörter wirklich fantastisch finde. Also wenn man eine etwas größere Gruppe hat, ist Werwörter mit der dazugehörigen App wirklich auch schnell gespielt. Eine Runde dauert nicht länger als 4-5 Minuten und ist jedes Mal wirklich lustig. Und auch da, Daniel, hat man diese Momente wie bei Just One, dass man sich danach noch dran erinnert, weil irgendwelche coolen Momente passiert sind. Weißt du noch, als wir nicht rausgefunden haben, dass wir irgendwie das Wort Grillabend suchen oder so?
Ja. Was mir noch, als ich die Nominiertenliste gesehen habe, als erstes so in den Kopf kam, war diese, ist ein bisschen so eine Metageschichte, aber dass ja Werwörter oder Werewords, wie es im englischen Original heißt, noch diese Geschichte hatte, dass das vorher eine Idee war, die bei Oink Games als Insider veröffentlicht worden ist. Relativ ähnlich. Es gab auch so ein bisschen, jetzt noch keinen juristischen Streit, aber da war es so, dass die Menschen von Oink Games dann auch den Ted Alsbach von Bézier Games vorgeworfen habe, er hätte das Spiel geklaut, weil die auch in Austausch miteinander waren. So ein bisschen strange Backstory, aber für Leute, die es auch in einer anderen Form noch ausprobieren wollen, gibt es eine ähnliche Idee auch von Oink Games bei Insider. Und das ist gerade deshalb interessant, weil es der Chef der Jury, Harald Schrapers, auch noch in seinem Kommentar zu den Nominierten geschrieben hat, dass es auch der Jahrgang der kleinen Spiele, der kleinen Schachteln war oder ist, das Jahr ist. Und deshalb fand ich es so interessant, dass halt gerade so ein Spiel Oink Games, die auch diese kleinen, das als Trademark haben, diese kleine Packung und Verpackung zu haben, sollte da noch erwähnt bleiben oder nicht unerwähnt bleiben, weil es doch auch gerade die spannende Sachen machen in diesem Bereich auch empfehlenswert sind.
Ja. Wobei mir da nicht ganz klar ist, ob die auf dem deutschen Markt so verfügbar sind, was ja für die
haben Jury doch das okay. Insider ja, gibt es auf okay. Deutsch. Ja, okay, ja. Gut. Ich habe es auch vorher gespielt und ich muss sagen, ich finde es schöner. Also ich finde es einfach von der Optik her schöner, das Insider. Aber das ist eine Geschmackssache. Aber ja, ich kann verstehen, dass das sehr ähnlich, also es fühlt sich sehr ähnlich an, muss ich sagen.
Aber Stichwort kleine Spiele, das zieht sich ja wirklich durch die gesamte rote Nominierung durch, bis auf Reef. Also Reef ist tatsächlich ein klassisches Brettspielkartonformat, so ein bisschen ähnlich an Azul angelehnt. Wir stapeln so Korallen übereinander. Ein wirklich sehr schönes Legespiel mit nicht ganz so schönem Material. Also diese Gummiknubbel, die da drin sind, die fühlen sich irgendwie nicht so richtig gut an. Das haben sie wohl nochmal überarbeitet in der zweiten Edition, aber stinkt gegen Azul und deren Verarbeitung der Steine ziemlich ab. Aber kann ich auch verstehen, dass es auf der Liste ist. Wenn Azul nicht gewesen wäre im Vorjahr, wäre Reef sicherlich auch so ein Kandidat gewesen, der deutlich höher gerankt worden wäre. Imhotep ist das einzige Zweierspiel auf der Liste. Finde ich auch sehr gut, das Duell, so wieder eine eigene Variante, auch beim Kosmos Verlag, quasi zum nominierten Imhotep im Vorjahr, gibt es jetzt eine Duellvariante, die eigentlich aber außer dem Namen gar nicht so viel gemein hat. Also man macht zwar ähnliche Dinge, aber die Grundmechanik ist eine ganz andere, wirklich schönes Zweierspiel, sehr verkopft. Und die anderen Sachen gehen aber eher so in die Richtung von den drei Nominierten. Also sowohl Belratti als auch Dissel, krasse Kacke und die drei meine ich, das sind ja so die klassischen, Sherlock nicht, das sind ja die klassischen Partyspiele und ich muss sagen, Lama finde ich zwar ganz lustig, aber krasse Kacke ist sehr viel amüsanter und ich hätte tatsächlich lieber krasse Kacke oder Dissel oder Belratti statt Lama gesehen.
Ja, aber du
gesehen.
Hast bei krasse Kacke einfach besser. Das Problem des Namens. Also das
ja,
ist mit,
aber das Spiel ist so top.
Just Do It? Heißt Just Do It im Englischen? Wer ist, glaube
ich. Nee, Whodunit.
Genau, wäre sehr viel besser. Ich muss ja sagen, ja. Ich habe immer gedacht, ich habe auf Twitter krasse Kacke gelesen, habe mir gedacht, was soll das denn für ein doofes Spiel sein? Dann habe ich gelesen so, mein Papagei hat nicht ins Wohnzimmer gemacht, dafür der Hamster. Und ich habe gefragt, was soll das denn? Und dann habe ich das Spiel gespielt zusammen mit dem Harald Schrappes und habe gedacht, oh, jetzt musst du echt krasse Kacke spielen. Und habe dann erfahren, wie cool das Spiel ist. Weil ich das vorher, habe ich auch gedacht, so, ja, wie, ich lege Zahlen hintereinander, super. Und ich habe das in der Schule und meine Schüler haben dieses Spiel nie angefasst. Und ich habe mir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch genau eigentlich deren Beuteschema. Ne? Ein Spiel, was krasse Kacke heißt, muss doch die Schüler motivieren. Und sie fanden es langweilig, bis ich ihnen erklärt habe, wie sie spielen müssen, damit sie es interessant finden. Und das könnte das Problem sein. Also wenn du krasse Kacke einfach nur spielst mit, ich lege jetzt ab, ohne den Hintergedanken, ich muss mir genau merken, wer hat welche Karten. Dann ist krasse Kacke nämlich eigentlich um einiges schwerer als Just One Lema und Lama und Werwörter.
Absolut, ja. Wenn man gewinnen will bei krasse Kacke, ist es gar nicht so einfach.
Und dann haben die natürlich auch den Ehrgeiz gehabt, gegen die Frau Fuchs zu gewinnen. Und ab dann ist das gelaufen. Und ab jetzt ist krasse Kacke ständig, wird ständig benutzt. Aber es wird dann auch immer erklärt den neuen Schülern. Also wenn ältere Schüler von meinen Schülern den Jüngeren das erklären, wird auch immer gesagt, ja, aber du musst darauf achten, ne? Wer hat noch welche Karte und so. Und die sind inzwischen richtig ehrgeizig bei dem Spiel geworden.
Ja, der Name ist wirklich leider sehr hinderlich, finde ich auch. Also ging uns ja auch so. Wir hatten es, glaube ich, in Essen dann ausprobiert, bei uns in der Insert Moin WG, Daniel. Und waren dann auch völlig angetan davon, gell? Aber das, davor hätte ich es auch nie erwartet.
Aber es ist echt unglaublich, das Spiel. Also wirklich dieses, was Martina gesagt hat, wenn man es Leuten erklärt, dann kann man das auch vielleicht nicht so viel spielen, dann kommen die zu dem Punkt, ich weiß, was ich machen muss. Das Schönste ist aber an dem Spiel, wenn du mit vielen Spielern spielst und die dann halt schnell die Karten hinknallen und am Ende doch verlieren. Und dieser Prozess, dass du es ihnen nicht sagst, dass sie auf einmal selber merken, jetzt habe ich Kacke gebaut. Ich habe zwar alle Karten, bin zwar alle Karten losgeworden, aber in der letzten Karte weiß ich jetzt nicht, welche Karten noch über sind, weil ich zu blöd war, mir das zu merken. Und das zu realisieren und im Gesicht von denen zu sehen, guck mal, jetzt hast du es gerade verkackt. Ja. Das ist das Schöne an dem Spiel wirklich.
Und man kann es halt wirklich innerhalb von 5 bis 10 Minuten spielt man so eine Runde runter. Wer als erstes 3 Kackhäufchen hat, hat verloren und dann will man sofort wieder spielen. Allerdings gehen die Karten auch wahnsinnig schnell kaputt.
Nee, Martina, wie ist es denn
bei
dir?
Also bei uns hat es sehr gelitten. Bei uns hat es sehr gelitten. Wenn man das mit Erwachsenen spielt, wo dann die Karten so reingepfeffert werden, da sind die schon sehr
abgenutzt. Also meine Schüler sind ja immer vorsichtig und entschuldigen sich immer, wenn sie mir auf die Hand hauen und so.
Sehr schön. Ich glaube, man muss kurz noch, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, auf das von Stefan so geliebte Sherlock eingehen, weil es wirklich eine grandiose Idee ist, wirklich in so eine kleine Packung so ein großes Spiel reinzubekommen. Um das ganz kurz zu erklären, ich glaube, Stefan hat es schon mal angedeutet, wir haben es schon mal auch in der Nürnberg-Folge besprochen. Es ist so, dass man einen kleinen Stapel Karten hat und die werden dann, ich glaube, am Anfang kriegt jeder 5 Karten, 6 Karten und man muss einen Mordfall lösen und jeder hat nur ein paar Informationen. Mit je mehr Leuten du das spielst, kannst du bis zu 8 spielen, desto spannender finde ich es auch, weil man wirklich guckt so, meine Information ist wirklich die wichtigste, die muss ich jetzt hinlegen, die braucht ihr unbedingt. Und es ist wirklich nur langsam baut sich dieser Fall mosaiksteinhaft so zusammen. Jeder setzt was und jeder muss wirklich den anderen überzeugen, mein Mosaikteil ist aber das Wichtigste dabei, finde ich. Das ist echt eine richtig coole Idee, in so eine kleine Schachtel verpackt. Man kann zwar nur einmal spielen, aber es kostet, glaube ich, auch was. 8 Euro dafür.
Ich glaube, 7,99 oder sowas.
Ich habe es jetzt mal einen Fall zu zweit gespielt, den Grünen, und war so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe zuerst das in dem Flugzeug gespielt, was ich großartig fand. Zu 4 haben wir das, glaube ich, mit Stefan gespielt.
Man kann sogar alleine spielen, ja.
Aber alleine kann ich es mir nicht vorstellen. Und zu zweit hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, weil wir fast alle Karten gemeinsam hatten. Es ist nicht der Drang, weil du kannst Karten entweder in die Mitte legen oder du kannst sie halt weglegen, weil sie sonst Minuspunkte bekommen. Mhm. Wenn du zu zweit spielst, hat man zu zweit fast alles gesehen. Man muss sich halt nicht mehr absprechen. Also ich glaube, auch da ist eigentlich so 4 plus schon so eine bessere Anzahl mit Spielern, mit denen man das spielen sollte. Aber dafür ist es
Und es ist die kleinste Schachtel, oder?
Ja, mit Abstand. Also die kleinste Nominierungsspielliste, die ich je gesehen habe, auf jeden Fall, sind ja alles relativ kleine Packungen. Auch Belratti kommt ja ganz unscheinbar daher. Und witzigerweise war Belratti ja so ein Wackelkandidat, weil das in einem ganz, ganz Mini-Verlag beim Mogel Verlag erschienen ist. Das hat jetzt Repos sich nochmal geschnappt und deswegen kann es jetzt, glaube ich, auch nominiert sein. Witzigerweise ist Belratti ja übrig geblieben von der Top-Liste in der Messe Essen. Also in Essen wird ja dann immer quasi vor Ort eingesammelt von den Spielerinnen vor Ort bei der Fair Play, welche Spiele die Top-Spiele der Messe waren. Und da war Liftoff auch ganz oben, hat es nicht geschafft. Irgendwie Berratti war sehr weit oben. Ich glaube sogar zusammen mit Great City of Rome. Wie heißt das bei uns? Irgendwie City of Rome heißt es, glaube ich, nur bei uns. Davon hört man jetzt gar nichts mehr. City of Rome ging völlig unter, aber Berratti hat es auf die Nominierungsliste geschafft. Und wie ich finde, auch zu Recht. Ein sehr schönes Kommunikationsspiel, was dann eher so ein bisschen in dem kooperativen Aspekt ist. Also ähnlich wie Just One, aber mehr noch so mit so einem Abwägen. Welche Grafik könnte jetzt dazugehören? Aber mit dem Glücksfaktor, der halt auch so ein bisschen bestrafend dann daherkommt. Finde ich aber auch völlig gerechtfertigt, dass es auf der Liste ist.
Und, ja, schönes relativ, weil die Zeichnungen jetzt nicht wirklich die hübschesten sind und ich auch schon gehört habe, dass Repos die in der ersten Auflage wohl auch die Illustrationen übernehmen muss. Und gerade diese Figuren, die Rollenkarten, die man spielt, also man ist entweder ein Künstler oder ein Kurator, die halt eine Ausstellung zusammenstellen müssen. Und der Belratti versucht immer, einem dann Bilder unterzuschieben. Also durch so einen Zufallsmechanismus kommen noch andere Bilder rein. Die sind sehr simpel. Die Grafik tut dem Spiel keinen Abbruch, dass die so simpel ist. Aber diese Rollenkarten sind einfach ein bisschen strange. Vor allem habe ich vielen Leuten erklären müssen, wer Beltracchi ist. Das hat mich ein bisschen gewundert. So ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der Allgemeinbildungsangeber, aber ich dachte, Beltracchi kennt jeder. Aber dem ist wohl nicht so.
Aber muss man ja auch nicht unbedingt
finden. Muss man nicht unbedingt, aber ich finde den Witz ist so, haha, Belratti. Und dann haben die Leute mal so angeguckt. Wieso lachst du jetzt? Ich so, ja, Belratti.
Ich glaube, wenn ich nicht aus Freiburg wäre, hätte ich das auch nicht mitgekriegt.
Ja, okay. Ja.
Und Martina Dissel ist der einzige Kandidat, der aus der Roll-and-Ride-Ecke es tatsächlich auf die Liste geschafft hat. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, auch wenn ich eher, also Dissel finde ich ganz cool, aber Welcome To hätte ich da gerne gesehen. Das hat mich am meisten fasziniert.
Ja, das wär ja. innovativer gewesen.
Also Welcome to fand ich, hat so. Daniel mir gezeigt, hätte ich ohne Daniel nie entdeckt, auch in Essen, und habe ich mir jetzt inzwischen auch besorgt, weil ich es einfach so schön finde, ein Roll and Ride ohne Würfel. Aber Dissel finde ich auch auf jeden Fall gerechtfertigt da oben. Diese Idee, dass man dadurch verschiedene Level spielt mit Bombe und mit Rakete, und dann wird der Würfel darüber transportiert und da sind weitere Ausbaublöcke schon geplant. Also kann ich auch total verstehen. Macht mir immer noch sehr viel Spaß. Das Dissel spiele ich jederzeit gerne mit.
Selbst mit dem ersten, mit dem einzigen Block ist, glaube ich, finde ich noch Dissel abwechslungsreicher als Just One, Welcome to.
Ja,
Entschuldigung, Welcome to, da macht man diese Straßen, ist auch ein netter Mechanismus. Man kreuzt halt das an und verpackt dieses Roll and Ride, wo man halt einfach auf dem Block was ankreuzt, in so ein kleines Straßenbauthema, was bestimmt ein paar Mal Spaß macht, und dann weiß ich nicht genau, wie schnell das langweilig wird. Das kann ich auch nicht sagen.
Aber ich finde es thematisch so schön.
Ja, das stimmt, aber ich glaube halt einfach, dass Roll and Ride ist halt jetzt auch so langsam. Wir haben ja inzwischen alles als Roll and Ride und Mal and Ride und sonst irgendwas. Ich spiele die alle total gerne, gerade weil ich auch so ein Würfelfan bin. Aber ja, so langsam reicht's aber auch. Also ich kann schon verstehen, dass das nicht höher ist.
Ja, oder als einziger Vertreter auf jeden Fall. Also von denen, die dieses Jahr existiert haben, ist Dissel sicherlich der, den man am ehesten empfehlen kann.
Ich hätte halt irgendeine der Tetris-Varianten eigentlich erwartet.
Nee, gerade nicht. Gerade deswegen nicht, weil die sind eher spielerisch langweilig. Also ich finde sowohl dieses von dem Kartenspielverlag finde ich relativ langweilig. Second Chance ist mit Abstand das langweiligste Spiel, was ich seit Jahren gespielt habe. Second Chance ist für mich ein absolutes Anti-Spiel. Ich verstehe nicht, was daran Spaß macht. Also da spiele ich lieber 100-mal den ersten Level von Dissel, und der ist schon lahm im Vergleich. Ja, aber nee, das geht gar nicht.
Nee, ich meine auch eher mit, wir haben so viele Tetris-Varianten auf der Messe gehabt.
Ja.
Und ich wundere mich einfach, also bei mir ist auch keine, also ich, Second Chance habe ich halt, das Bricks fand ich noch ganz witzig, aber es ist auch keine für mich bleibend geblieben. Aber es war ja auf der Messe schon echt viel Tetris. Ne? Ja, Tetris Roll and Ride. Und das wundert mich halt, dass keins so gut war, weil man ja auch eigentlich gedacht hat, ne, Tetris kennen wir alle, haben wir alle gespielt. Ich war übrigens völlig irritiert, meine Schüler kennen Tetris nicht mehr.
What?
Ja, ich habe ich habe letzte Woche Second Chance dabei gehabt und habe ihnen erklärt, ja, das ist so ein bisschen wie Tetris, und sie guckten mich völlig irritiert an. Und ich
Wie
sagte,
alt sind die?
Fünfte, sechste Klasse.
Okay,
krass. Also so 10, 11. Und sie kannten Tetris nicht mehr. Und ich war völlig entsetzt.
Also, ja, die Gameboy-Zeiten sind lang vorbei.
Ja.
Da sagst du einfach, das ist so blockig wie Minecraft, und dann hast du sie wieder. Ja. Naja, aber Dissel auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man eins von diesen Roll and Ride mag dieses Jahr. Also insgesamt eine ganz gute Liste, aber man muss schon sagen, beziehungsweise die Frage, was ich im Vorfeld, bevor die Nominierungen stattgefunden haben, hieß es immer ein schwacher Jahrgang. Wenn ich mir jetzt die Liste so anschaue, kann ich das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Also natürlich war er jetzt vielleicht nicht so prägnant wie der letzte, wo man schon halt irgendwie Monate vorher wusste, dass Azul alles wegrockt. Aber als schlechten Jahrgang würde ich das jetzt tatsächlich nicht wirklich bezeichnen. Ihr?
Es ist halt anders, ne? Also ich meine, Azul ist zum Beispiel ein Spiel, was für mich weniger Charakter hat, also Aufforderungscharakter, als jetzt ein Just One. Also ich hatte das bei der Spielen für Toleranz Veranstaltung zum Beispiel, haben wir kaum Leute dazu gekriegt, Azul zu spielen. Ne? Also da waren halt wirklich unheimlich viele Nichtspieler oder ganz wenig Spieler. Und ich habe die mit Just One und Memoir und sonst irgendwas hat man die zum Spielen gekriegt, aber nicht mit Azul. Also ich habe kaum jemanden an den Azul-Tisch bekommen. Ich weiß es nicht. Also schwacher Jahrgang nicht. Ich finde, Spiel des Jahres ist diesmal ganz, also der Spiel des Jahres-Titel, der Rote Pöppel, ist, glaube ich, diesmal ganz anders ausgerichtet. Also ich finde beide Ausrichtungen diesmal schön, weil ich sowohl auf der einen Seite beim Roten Pöppel sehe, das sind wirklich Spiele, die ich ganz schnell mit Nichtspielern, mit wenig Spielern und sonst was spielen kann. Für gar nicht Spieler war Azul schon ein bisschen schwierig fast.
Ja, und dafür waren aber dann halt die Kennerspiele letztes Jahr auch wieder ein
total
bisschen
seicht, und muss ich sagen. Ja. Ne, die waren mir viel zu seicht, und diesmal die Kennerspielliste finde ich super.
Ja, also die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen zwischen Rot und Anthrazit ist dieses Jahr deutlich höher, aber liegt natürlich auch immer am Jahrgang. Also ist halt auch immer die Frage, was in einem Jahrgang so rauskommt und was da passiert.
Aber ich weiß gar nicht, ob es der Jahrgang ist oder ob die Jury dieses Jahr vielleicht dann doch sich die Kritik von letztem Jahr zu Herzen genommen hat, wo ja doch viele gesagt haben, also wenn das jetzt mit dem Kennerspiel noch weiter runtergeht, brauchen wir keine zwei Preise mehr.
Finde ich ja total Käse, muss ich zugeben. Ich finde dieses schwache Jahrgang finde ich Käse.
Ich finde schwacher Jahrgang auch Käse.
Ich bin großer Fan von, ich will mich jetzt ein bisschen einschleimen, aber großer Fan von der Spiel des Jahres Jury, weil sie einfach sich jedes Mal rausnehmen, Punkte zu setzen, teilweise konservative Sachen auch dann nochmal wieder, dieses Lama ist halt einfach wie eine Version von Mau Mau oder von Uno, dann draufzusetzen, gleichzeitig halt dann einfach frische Ideen neu zu präsentieren. Ich finde, das ist eine der mutigsten und besten Jurys, die es so gibt, wenn ich mir überlege, wie langweilig die Oscars sind und wie spannend das hier ist. Ich bin auch eigentlich gar kein großer Fan davon, die Arbeit zu kritisieren oder zu sagen, oh, der hat jetzt noch mehr das Spiel drauf müssen und wie einfach war das denn? Ich finde, die machen jedes Jahr einen super Job, egal in welcher Besetzung, und ich finde es einfach beeindruckend, wie dann immer, wo ich dann sagen würde, ja, passt für mich, habe ich Lust auf alle Sachen, finde ich gut. Und klar gibt es mal ein Spiel, wo ich sage, das hätte noch gefehlt. Mir zum Beispiel dieses Jahr, ich hätte halt gerne noch Meeple Circus drauf gehabt.
Ja, das fehlt
überhaupt
auch.
Das so ein Geschicklichkeitsspiel. Aber das ist doch Jammern auf unglaublich hohem Niveau, weil die Arbeit, die geleistet wird, was die Menschen da spielen, finde ich total beeindruckend. Und jedes von den Spielen hat es da verdient, drauf zu sein. Bis auf, jetzt sage ich, nee, ich weiß nicht, alle haben es verdient,
drauf zu sein. Auf der Liste. Also Meeple Circus oder Man at Work hätte ich jetzt auch erwartet, dass eins von beiden als Geschicklichkeitsspiel noch drauf passt. Das hätte ich jetzt auch auf der Nominierungsliste zumindest, auf der Longlist zumindest noch gerne gesehen. Ich verstehe auch nicht, was bei Meeple Circus die Kritikpunkte gewesen sein könnten. Also höchstens vielleicht, dass man halt Geschicklichkeit nicht immer kann. Aber das haben ja Geschicklichkeitsspiele immer an sich. Genauso wie man Just One oder so ja auch vorwerfen kann, eine Sprachbarriere zu haben. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt so ausschlaggebend war
dafür. Aber man muss ja auch nicht immer alle Gattungen, wir haben jetzt gerade über die Rolling Rides gesprochen, man muss ja nicht jede Gattung auch abklappern dabei. Das ist jetzt nur so mein persönliches, wo ich sage, hätte ich schön gefunden. Ja, und auch bei Adlerstein ist auch so mein schöneres Spielgefühl des Jahres. Das muss aber nicht damit übereinstimmen, was ein besserer Botschafter oder ein progressiver, innovativer Kandidat für eine Gesellschaft sein kann.
Ja, und ich glaube, da sind wir drei uns auf jeden Fall, glaube ich, einig, dass man sagt, ich glaube, alle Vertreter, die jetzt drauf sind, sind gute Vertreter. Vor allen Dingen auch, um das Spiel weiterzubringen.
Wenn man den Leuten zeigt, was bei krasser Kacke, worum es dabei wirklich geht, dann ja. Mhm. Nicht so, wie es die Bild-Zeitung macht. Mit Kacke, die aus Toiletten rausfliegt.
Oh, ja.
Das stimmt, das gab es ja auch auf der Messe. Ja. Nein, ein schönes Spektrum, also bildet das Spektrum der Spielkultur auf jeden Fall schön ab, von ganz einfachen Sachen wie Lama bis hin zu Newton, ist ja wirklich für jeden Spieler und Spielerin-Typ irgendwie was dabei dieses Jahr auf der Empfehlungsliste. Ich habe jetzt absichtlich nicht irgendwie die ganze Zeit Autor und Autorin und Verlag und so genannt. Die Liste ist ja sowieso jetzt alles ausführlich auf spieldesjahres.com zu sehen. Da verlinken wir natürlich hin. Da könnt ihr euch dann nochmal genau anschauen, auch nochmal die kurzen Begründungen der Jury nachlesen, warum sie auf der nominierten Liste gelandet sind, diese Spiele. Dann danke ich euch auf jeden Fall, euch beide, für diese grobe Zusammenfassung und für die Einordnung und die Einschätzung. Die Verleihung ist dann jetzt im Juli. Ich bin dann schon sehr gespannt. Meine Tipps habe ich ja schon abgegeben. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Just One und Flügelschlag wird das Rennen machen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Daniel, stimmst du uns auch zu?
Oh, ich tippe nicht. Ich tippe ungern. Spiele mag ich genauso wenig wie der schlechte Jahrgang, gute Jahrgang. Ich freue mich, dass so schön viele Spiele nominiert sind. Ich habe auf alle Lust und ich freue mich, wenn wer gewinnt.
Ich muss halt wirklich einfach sagen, dass ich es Flügelschlag gönnen würde, weil wir haben jetzt ja über Frauen und Brettspiele diskutiert. Wir hatten auf Twitter die Diskussion. Es gab vor kurzem diesen Zeitungsartikel von einem Autor. Und das fände ich einfach richtig schön, wenn da jetzt eine Frau auch nochmal in den Fokus kommt.
Ja, es gibt viel zu wenig, die da in der Branche irgendwie sichtbar sind und aktiv sind. Und deswegen, Flügelschlag ist da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil es nicht nur von der Elisabeth Hargrave designt wurde vom Spielkonzept, sondern auch die kompletten Grafiken von Frauen gemacht wurden und auch die Redaktion beim Feuerland Verlag auch eine Frau übernommen hat, nämlich die Inga. Und das finde ich ist absolut fantastisch und das sollte auch gewürdigt werden. Auch wenn aber natürlich klar irgendwie.
Wir brauchen keine extra Spiele für uns Frauen. Also das muss ich auch nochmal sagen. Also es ist nicht so, dass wir Frauen extra Spiele brauchen, aber ich finde es einfach schön, je mehr Frauen auch in den Vordergrund treten, umso mehr Frauen trauen sich dann vielleicht halt auch einfach das mal zu machen, an was sie denken. Das ist so.
Und auch als Vorbildfunktion natürlich, als Repräsentation. Absolut. Aber ich glaube, Flügelschlag wird so oder so gewinnen. Dann freue ich mich auf die Juli-Verleihung. Bin sehr gespannt. und auf das nächste Spielejahr, was jetzt ja quasi dann mit der Nominierung beginnt, was dann als Neues schon wieder auf uns zukommt. Der Spielefluss wird nicht abreißen. Martina, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Gerne wieder.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch total Spaß gemacht.
Und demnächst auch dann wieder hier bei uns hoffentlich. Daniel, dich hört man natürlich auch wieder und wir sehen uns spätestens in Essen zusammen. Und dann spielen wir nochmal eine Runde Just One, würde ich sagen, gerne. Oder?
So der Daniel noch machen mal wir das.
Macht's.
<Sparschwein.
lacht> Super, bis dann. Tschüss.
Tschüss.